Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das war die Jahreslosung 2018. Und ich habe mir das angewöhnt, eigentlich all die Jahre, dass ich immer die Jahreslosung immer am Ende des Jahres predige, weil ich es richtig spannend finde, weil das ist hier immer so ein bisschen so eine Überschrift über das Jahr. Und ich finde das spannend, so im Rückblick zu sehen, ja, wie war das eigentlich mit dieser Überschrift? Stimmt das so? War das unser Erleben 2018, dass du durstig warst und aus der Quelle des lebendigen Wassers empfangen hast? Wir haben eben einige Impressionen aus dem vergangenen Jahr gesehen. Und ich denke, hier und da waren Gelegenheiten dabei, an denen wir wirklich unseren Durst auch stillen konnten. Die Kernaussage dieses Bibelverses, der so etwas wie die Jahresüberschrift sein sollte, ist folgende: Jesus lädt diejenigen, die geistlich durstig sind, die Durst haben, immer wieder ein, zu ihm zu kommen und von seinem lebendigen Wasser zu trinken. Das ist natürlich eine sehr bildreiche Aussage. Und dieses Wasser, das steht für die lebensspendende Kraft des Heiligen Geistes, die wir empfangen durch die geistliche Errettung, die Taufe im Heiligen Geist am Anfang unseres Glaubenslebens, sowie für die fortwährende Erneuerung durch die Gemeinschaft mit Gott. Also immer wieder dran zu bleiben, bedeutet auch wieder zu trinken und erfrischt zu werden. Und dieses ständige Trinken des lebendigen Wassers, quasi des Heiligen Geistes, das ist der Schlüssel zu einem Leben, das dahin kommt, wovon Johannes in seiner Offenbarung, wo dieser Vers ja auch eingebunden ist, zum Ende der Zeiten berichtet. Es bringt uns dahin, nämlich zu erleben, dass Gott selbst bei uns sein wird und uns alle Tränen abwischen und das Leid und den Schmerz von uns nehmen wird, uns tröstet und uns neues, geheiltes Leben schenkt. Das geschieht dadurch, dass wir immer wieder aus diesem Wasser des Lebens trinken. Der Apostel Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der ist ja ein Seher. Das ist ein ulkiger Begriff. Er sieht das, was du nicht siehst. Er sieht die Dinge, die andere nicht sehen können. Und das hat seine besondere Bewandtnis darin, dass Gott in Dinge sozusagen vor seinem inneren Auge zeigt, die nicht nur für ihn bedeutsam sein sollen oder für die Christen seiner Zeit, sondern für die ganze Gemeinde Jesu aller Zeiten hindurch. Und das, was er sieht, das ist toll, das ist wunderschön. Fast unbeschreiblich schön, was er sieht. Das lohnt sich nachzulesen, die Offenbarung. Vor allen Dingen das Kapitel 20 und 21. Er sieht die neue Welt Gottes, verkörpert durch das himmlische Jerusalem. Und dieses himmlische Jerusalem sieht er tatsächlich vom Himmel auf die Erde herabkommen, ganz in einem ganz gewaltigen Bild, voller Gold, voller tollen Bildern, wunderbar. Und dann zoomt er so seinen Blick immer näher dran, was da passiert an dieses neue Jerusalem, an diese neue Stadt Gottes. Eine Stadt mit goldenen Gassen, riesig groß, mit Toren als Eingänge. Und er sieht in diesem himmlischen Jerusalem, da fehlt auch was. Nämlich es fehlt der Tempel. Kein Tempel mehr. Hä? Wo ist denn da Gott, fragt sich Johannes vielleicht. Dann zoomt sich sein Blick zum Zentrum dieser Stadt, immer weiter, immer tiefer, und ihm stockt der Atem. Gott zeltet inmitten seines Volkes. Vielleicht so eine Art zeltähnlicher Baldachin über dem Thron Gottes, inmitten des himmlischen Jerusalems, das jetzt auf die Erde gekommen ist, da ist Gott mittendrin. Es erinnert uns vielleicht an das erste Zelt der Begegnung, das wir auch unter dem Namen Stiftshütte kennen. Das trugen die Israeliten mit sich auf ihrem Weg durch die Wüste von Ägypten hin zum verheißenen Land. Auf jeden Fall kein Tempel mehr aus Stein. Das bedeutet, es ist keine Wand mehr, kein Hindernis mehr zwischen Gott und seinen Menschen. Sozusagen wie am Anfang der Geschichte im Paradies, wo Gott mit Adam und Eva regelrecht per Du waren. Und Johannes sieht nicht nur irgendwelche Bilder, er hört auch Gottes Reden. Und Gott sagt, jede Träne werde ich euch abwischen. Es wird kein Leid, kein Schmerz, kein Tod mehr geben. Da, wo es vorher hin und her geht, in Kampf und Streit, das Böse sich austobt, da ist jetzt alles ganz ruhig und friedvoll. Und inmitten dieser Szene spricht Gott, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Da ist sie, unsere Jahreslosung, da ist sie eingebunden. Und diese Quelle sieht Johannes auch. Und er beschreibt sie etwas später. Er beschreibt es, dass sie aus dem Thron Gottes quasi entspringt. Und des Lammes Jesus. Und dass sie zu einem Strom wird, der immer größer wird und der Heilung bringt. Und das bedeutet, dass in Jesus Christus diese Quelle schon jetzt fließt. Einer der bekanntesten Propheten des Alten Testamentes ist Jesaja. Und schon er ruft die Menschen auf, zu dieser lebendigen Quelle zu kommen. Auf, ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser des Lebens, ruft er sein Volk auf. Und der Prophet Hesekiel berichtet, wie aus einem neuen Tempel ein Strom von Wasser herausfloss, das gesund macht und Leben schafft. Also im Prinzip auch dieses Bild schon, was wir hier in der Offenbarung haben. Und Jesus selber spricht in seiner Zeit hier auf der Erde mehrmals von lebendigem Wasser. Besonders ist mir da in Gedanken geblieben ein Gespräch mit einer Frau aus Samaria an einem Brunnen. Und in diesem Zusammenhang schneidet Jesus das Thema lebendiges Wasser an. Die Frau, die erst skeptisch ist, weil sie verletzt ist, wird aber dann aber sehr neugierig. Sie wird neugierig, weil Jesus ihr mit Liebe und Wertschätzung begegnet. Und dann fängt sie an, sich auf Jesus und sein Reden einzulassen. Will dahinter kommen, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, dass dieses lebendige Wasser, das er geben kann, dafür sorgt, dass man in Ewigkeit keinen Durst mehr haben muss. Sie wird bereit, daraufhin Jesus sogar ihre Wunden und Verletzungen, aber auch ihr moralisches Versagen anzuvertrauen. Und entgegen aller Erwartungen verurteilt er sie nicht, sondern ermöglicht ihr einen Neuanfang und heilt ihre Verletzungen. Jesus gibt sich ihr als Messias zu erkennen und gibt ihr sein lebendiges Wasser, das ihr bis in Ewigkeit den brennenden Durst nach Vergebung und Wiederherstellung stillen wird. An einer anderen Stelle am Laubhüttenfest in Jerusalem ruft Jesus alle dazu auf, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, so wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib sogar, werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das heißt sogar, dass durch Jesus in uns eine Quelle dieses lebendigen Wassers sogar entstehen kann. Und letztlich kommt die Bibel im Buch der Offenbarung mit der Aufforderung Jesu zu ihrem Ende, wenn es da heißt, und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Christus ist somit die Quelle, diese Quelle des lebendigen Wassers. Und halten wir uns dazu vor Augen, dass die größte und umfassendste Segnung, mit der Gott die Menschen beschenkt, das ewige Leben in der nicht endenden Gemeinschaft mit Jesus Christus ist, in der Fülle seines Heiligen Geistes ist, dann, glaube ich, sind ganz viele Menschen durstig. Weil nach diesem Leben suchen wir. Das Leben, was nicht aufhört. Was nicht einfach beendet werden kann. Der Mensch ist durstig danach. Er sucht nach mehr als einem Leben, das über seine mit dem Auge wahrnehmende Existenz hinausgeht. Einem Leben, das durch den Horizont des Todes und der Vergänglichkeit nicht einfach ausgelöscht werden kann. Dieser tiefe Durst des Menschen nach Gott ist es, den dieses Wasser des Lebens stillt. Ein Durst nach ewigem Leben, der von Gott in das Herz des Menschen hineingelegt wurde. Auch das sagt die Bibel. Und dieser Durst wird allein durch das lebendige Wasser gestillt, das der Mensch allein durch Christus empfangen kann. Das Wasser des Lebens ist das ewige, nicht endende Leben mit Christus in der Versöhnung mit ihm und durch ihn. Ein Leben, das auf der Erde beginnt, das vom Geist Gottes durchdrungen und erfüllt ist. Und dieses Leben ist für jeden Menschen verfügbar, der von dem Wasser des Lebens eben auch trinkt. Indem man Christus und an sein Evangelium glaubt und dabei ihm und seinen Zusagen vertraut, trinkt man von diesem lebendigen Wasser. Von Christus, der keine Bezahlung für dieses lebendige Wasser erwartet, der so seine Gnade verschenkt. Jesus ist Gott, der Mensch wurde, damit Menschen zu Gott kommen. Der Gott, der den Himmel verlässt, damit der Himmel auf die Erde kommt. Durch Christus, der sein Leben gibt, damit wir leben. Warst du schon mal durstig nach Gott? Ich glaube, das ist manchmal auch oft unser Problem. Nämlich, dass wir unseren Durst ignorieren. Und oftmals einfach nicht genug trinken. Ich glaube, Maike, du kannst ein Lied davon singen in der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen, dass das eines der Kernprobleme ist, dass die Menschen zu wenig trinken. Ältere Menschen tun sich da auch schwer, aber auch Jüngere. Wir sind oft regelrecht ausgedörrt und denken, das ist normal. Ich kann nicht so viel trinken, geht doch nicht. Und ich glaube, wir haben uns das ein bisschen angewöhnt, dass wir so mehr so die Genusstrinker sind. So ein Gläschen Rotwein in gemütlicher Runde, mal ein Tässchen Kaffee und so. Das ist so unsere Vorstellung von Trinken. Aber so richtiger, massiver, echter Durst, jetzt in diesem vergangenen Sommer, gab es genügend Gelegenheiten, diesen Durst wirklich mal zu bekommen. Echter Durst bedeutet nicht, ich hätte jetzt mal Lust auf ein Gläschen, sondern echter Durst hinterlässt Spuren. Ich habe ja die Ehre oder das Vergnügen oder wie auch immer man das nennen will, meiner Mutter in der Wohnung ihre Pflanzen zu versorgen, wenn sie nicht da ist. Und ich bin ein sehr vergesslicher Mensch. Und solche Sachen kann ich wunderbar vergessen. Das heißt also, wenn meine Mutter sich ankündigt, das weiß sie, deshalb kann ich das auch so sagen, zu ihrem Besuch, dann weiß ich immer einen Tag vorher, oh Mann, ich muss ja noch die Blumen gießen. Dann gehe ich immer noch hin, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher und versuche, das Schlimmste zu verhindern. Und da sieht es aus wie nach dem Waldsterben. Echter Durst hinterlässt Spuren. Da bleibt einiges auch kaputt. Da geht auch einiges kaputt. Und ihre schönen Pflanzen, meistens das blühende Zeug, ist meistens tot. Sie hat noch irgend so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, irgend so was Grünes, das hält meistens durch. Echter Durst, der entsteht da, nicht so, wo alles so ganz normal läuft, sondern meistens, wenn etwas nicht okay ist. Momente, in denen ich spüre, mir fehlt etwas, da entsteht Durst. Es belastet mich etwas stimmt nicht. Wo die Welt gerade noch in Ordnung schien, fange ich an, an Durst zu leiden. Und wenn ich dann nicht trinke, dann sieht es so aus wie bei den Blumen bei meiner Mutter in der Wohnung. Wenn wir da nicht ausreichend trinken, dann hinterlässt das Spuren, auch im geistlichen Sinne. Das gilt für die Menschen, die nicht mit Gott leben, genauso für diejenigen, die mit Gott leben. Durst ist ein systemisches Phänomen, kein individuelles. Menschen werden immer durstig, solange sie in dieser Welt sind. Durst ist ein Zustand, der sich immer wieder einstellt. Das ist kein Gefühl. Durst kannst du nicht ignorieren. Du kannst ihn vielleicht betäuben. Und das machen viele, vor allen Dingen auch den geistlichen Durst. Was wirklich passiert, wenn ich zu lange dürste? Die Blumen machen es ziemlich deutlich und in meinem Körper ist es auch so. Mein Blut verdickt, Gifte werden nicht mehr sauber abtransportiert, mein Gehirn und mein Körper wird nicht mehr ausreichend durchblutet und. Das hat einen ganz langen Schwanz, zieht das nach sich. Gefühlt leidet meine Kehle, aber real leidet mein ganzer Körper darunter. Nicht zu trinken hinterlässt Spuren. Geistlich nicht zu trinken hinterlässt in deinem Leben Spuren. Ein Bedürfnis, das Gott gegeben hat, nicht nachzugeben, hinterlässt Spuren. Und es hinterlässt zerstörende Spuren. In Matthäus 6 spricht Jesus die Durstigen an. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Gott sieht diesen Durst als etwas an, was dir gut tut. Aber du musst trinken, sonst wird Schaden in dir anrichten. Ich glaube, viel geistliche Schwachheit, vielleicht auch manche Lauheit, die liegt einfach darin begründet, dass wir nicht genug geistliche Nahrung, nicht genug Wasser des Lebens bei Jesus einfach nehmen und dass wir das einfach stumpf ignorieren und denken, es ist normal so. Wie vielleicht mancher, der nicht genug trinkt, sich das so im Laufe der Zeit so angewöhnt hat, und die Folgen einfach wegignoriert. Die Folgen ausblendet. Oder manchmal auch den anderen dann lieber die Schuld dafür gibt. Selig sind, die da hungert und dürstet. Denn sie werden in ihrem Suchen und Trinken Gott finden. Das verheißt sein Wort. Und wenn Gott, wenn Christus deinen Durst löscht, dann heißt das, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe deine Sehnsucht, ich sehe deinen Mangel, ich sehe dein Leiden und ich leide mit dir. Aber Jesus kann über deinen Schmerz hinaussehen. Und das passiert, wenn wir trinken, wenn wir geistlich trinken, dass wir etwas empfangen, was über unsere Situation hinaus uns sehen lässt. Und ich sehe echte Hoffnung. Ich habe eine echte Perspektive für dich. Ich schenke dir eine Quelle, aus der du leben kannst. Das passiert, wenn du geistig das Wasser des Lebens bei Jesus trinkst. Und genau das macht Johannes, der Seher. Er sieht über das hinaus, was uns durstig macht und zeigt uns den Weg dorthin, wo wir unseren Durst stillen können. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Wir brauchen das elementar, diesen Blick zur Quelle. Speziell in all den Lebenssituationen, die gerade nicht okay sind. Brauchen wir die Gewissheit, da gibt es etwas, was darüber hinaus, weist. Wir brauchen noch viel dringender die genaue Kenntnis, wo diese Quelle nämlich zu finden ist. Nämlich bei Jesus. Denn bei ihm sind alle Dinge möglich, die uns unmöglich erscheinen. Und wir brauchen nicht nur die Kenntnis darüber, dass es eine Quelle gibt und dass diese Quelle Jesus ist. Wir müssen auch daraus trinken. Das vergessen wir dann oft. Und nicht ständig versuchen, unseren Durst irgendwie zu verdrängen. Lass es doch zu, dass in deinem Leben Mangel ist. Lass es doch zu, dass dein Leben nicht so läuft, wie du das gerade gerne hättest. Und geh damit zu Jesus. Wir sollten aufhören, Trinken nur als Genusstrinken zu sehen, sondern etwas, was lebensnotwendig ist. Eine Sache noch, die wir auch klar haben müssen. Johannes beschreibt das himmlische Jerusalem, es kommt von oben herab, von Gott. Und was bedeutet das? Wir können die Quelle, die uns satt macht, nicht selber herstellen. Das Leben in wirklicher Fülle bekommen wir nicht selbst hin. Auch wenn wir noch so viel tun und ausprobieren und suchen. Das Leben in wirklicher Fülle können wir uns nur von Gott schenken lassen. Das Wasser des Lebens gibt uns die Fülle des Lebens. So ist es verheißen. Und unsere menschlichen Quellen stillen nicht wirklich unseren Durst nach Leben. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Dieses Wasser des Lebens fließt schon jetzt, nicht erst in Zukunft. Die Zukunft beginnt in dem Moment, in dem du dich Jesus anvertraust. Vielleicht sagst du mit den goldenen Gassen, mit dem himmlischen Jerusalem, das ist ja alles ganz schön, aber irgendwie kann ich damit auch nichts anfangen. Das sind so Bilder, die sprechen nicht zu meinem Leben. Das ist nicht meine Lebensrealität. Ich brauche jetzt, dass jemand meine Tränen trocknet und meine Sehnsucht nach erfülltem Leben stillt. Im Hier und Jetzt. Dann rate ich dir, leb in der Beziehung mit Jesus. Nimm ihn als seinen Herrn und Erlöser an, dann berührt uns der Himmel schon jetzt. Und ganz praktisch. Wer sein Leben Jesus anvertraut, das ist wie Wasser des Lebens trinken. Du bekommst ein neues Leben aus Gott durch Jesus geschenkt. Wie sieht das praktisch aus? Mir helfen dann immer wieder so Beispiele, die Menschen erlebt haben. Lebensbeispiele, um die Dinge des Glaubens besser zu verstehen. Und mir ist vor einiger Zeit ein Bericht im ERF von einer Religionswissenschaftlerin in die Hände gekommen. Den fand ich sehr interessant und davon möchte ich euch berichten, quasi so als Ende dieser Predigt. Diese Frau hieß Victoria. Vielleicht hat es der ein oder andere auch gehört oder gelesen. Ähnlich wie die Frau am Brunnen, die Jesus begegnete und in ihrem Leben auf der Suche nach Leben war, und es auch in verschiedenen Männerbeziehungen nicht gefunden hatte, sondern einsam geblieben war, so war Victoria auch auf der Suche nach Gott. Ich kenne viele Menschen, die da sind, so unterwegs sind. Und sie wollte nicht nur Theorie über Religion, sondern sie wollte Gott. Sie wollte Glaube praktisch erleben, umsetzbar erleben. In dieser Zeit kam sie in Deutschland mit taoistischen Mönchen in Kontakt. Und ihr Leben und ihre Antworten, so wie sie das vorlebte, das faszinierte sie, sodass sie sich entschloss, in ein taoistisches Kloster nach Kolumbien zu gehen. Dort unterzog sie sich dem stark strukturierten Tagesablauf. Das ging morgens um 3:30 los, ging den ganzen Tag mit verschiedenen Zeiten, mit Gebeten und Anbetung des Meisters, mit rituellen Handlungen, mehrmalige Kleiderwechsel am Tag, um ein Ideal der Reinheit zu genügen und. Gesundes Essen, Sport, all das gehörte damit hinein in diese Philosophie. Weil ihr Körper sollte wie ein Tempel für das Heilige sein. Um darin letztendlich den Sinn des Lebens zu erfahren. Sie ging immer mehr auf diesen Kult, der in Kolumbien auch Anleihen aus dem katholischen Glauben und aus der Esoterik aufgenommen hatte. Sie ging immer mehr darauf ein. Und diese Gemeinschaft wurde sie für wie so eine neue Familie. Ihre alte Familie hat sich komplett von abgewandt. Als die Reine und Heilige ging sie zu allen anderen Menschen auf Distanz. Und als sie dann nach Europa in Urlaub war, ist etwas Blödes passiert. Sie hat sich verliebt und ist schwanger geworden. Und als sie zurück in ihr Klostertempel kam, da brach ihre Welt, in der sie gelebt hatte, zusammen. Weil die Mönche sagten, du bist nicht mehr rein. Und haben sich komplett von ihr abgewandt. Sie durfte da noch leben, aber sie hatte keine Bedeutung mehr. Sie wurde zu einer Art Außenseiterin in diesem Tempelkloster. Und als sie dann das Baby hatte, bekam sie schwere Depressionen. Die Mönche beteten monatelang für sie, aber sie konnten nichts ausrichten. Auch die Heilungsriten, die sie anwandte, die halfen nicht. Die Depressionen blieben und ihr Lebensmut sank immer mehr. Da fiel ihr in ihrer Hütte eines Abends ein Jesusbild auf, das sie da liegen hatte. Und irgendwie sprach sie das an. In ihrer Verzweiflung schrie sie in dieser Nacht bei Jesus um Hilfe. Und zu ihrem Erstaunen bekam sie wohl Antwort. Laut und deutlich antwortete Jesus ihr, sie solle mit den Ritualen aufhören. Das erschütterte sie zutiefst, hat sie berichtet. Aber sie folgte der Stimme Jesu. Am nächsten Morgen machte sie ihre ganzen Rituale nicht mehr. Und sie beschreibt, dass im Laufe des Vormittags der dunkle Schleier der Depression wohl in ihrem Leben zerriss. Das war sozusagen der erste kräftige Schluck Wasser des Lebens von Jesus. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, auch noch nicht der letzte. Es ging noch eine ganze Zeit. Sie ist dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekommen, hat sich taufen lassen, lernte mehr und mehr die biblischen Wahrheiten kennen und natürlich auch Jesus. Nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Und diese Frau begleitet heute ganz viele Menschen, die in Schwangerschaftskonflikte gekommen sind. Ich finde das toll, dass so etwas funktioniert. Und ich habe in meinem eigenen Leben erlebt, dass es funktioniert, aus dieser Quelle Jesu zu trinken. Das verändert etwas. Nicht immer gleich Schnipp und alles ist gut. Es ist oft ein Prozess, aber es lohnt sich. Der Durst nach Leben, nach ewigem Leben, wird bei Jesus gestillt. Das war die Zusage für 2018. Und ich denke, das gilt genauso für 2019. Gott spricht, und er spricht das jetzt zu dir. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Jesus lädt dich und mich ein, vom Wasser des Lebens zu trinken. Trink. Amen.